Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Der Dürresommer in Europa ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die für einen grundlegenden Politikwechsel streiten. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern überbieten sich die Volksvertreter derzeit mit Ideen zum Klimaschutz. Wir sprechen darüber gleich mit unserem Tschechien-Korrespondenten. Wir schauen danach auf den letzten Auslöser der schweren Regierungskrise in Rom, den seit Jahren schwelenden Streit um die Schnellzugverbindung zwischen Lyon und Turin. Und wir starten unsere Serie zur Einsamkeit in Großbritannien mit dem Porträt einer Ministerin, die sich um geschätzt 9 Millionen Betroffene kümmern soll bzw. sollte. Wasserknappheit, das war in der Vergangenheit in Tschechien kein Thema, das die Politiker sonderlich umtreiben musste. Dass die großen Flüsse des Landes das Wasser wie von einem Dach in die Nachbarländer abführen, war früher allenfalls ein Detail für Experten. Mit den außergewöhnlichen Dürren der vergangenen Jahre hat sich das geändert. Seit 2014 durchlebt das Land eine Trockenperiode, die Bevölkerung, Wirtschaft und Politik vor extreme Herausforderungen stellt. Die Themen Wasserspeicherung und Klimaschutz sind dadurch in der politischen Debatte nach oben gerutscht. Derzeit ist das wieder zu beobachten, denn gut 2/3 des Landes leiden unter einer extremen Dürre. Peter Lange ist unser Korrespondent in Prag. Herr Lange, bevor wir über den politischen Klimawandel sprechen, wer hat derzeit besonders unter den Folgen der Dürre zu leiden?
Nun, es sind die Gebiete, die nach Aussage der Behörden regelrecht ausgetrocknet sind. Dort ist der Boden bis in mehrere Meter Tiefe komplett trocken. Die 320 Wasserquellen in Tschechien haben zumeist einen Wasserstand, der ist so niedrig wie noch nie seit Beginn der Messungen. Einige Talsperren sind fast leer. In den ersten Ortschaften sind auch die Brunnen komplett ausgetrocknet. Es gibt Wasserknappheit in einigen Kommunen und erste Anordnungen, den Wasserverbrauch zu begrenzen. Das heißt, Gartenwässer und Swimmingpools füllen, das ist erstmal verboten.
Wie groß ist die Gefahr von dauerhaften Schäden im Land?
Naja, es ist ja so, dass in nahezu jedem Monat weniger Niederschläge fallen als im langjährigen Durchschnitt. Das geht jetzt schon seit 4 Jahren so. Der Umweltminister Richard Brabetz spricht von einer Rekorddürre, was Dauer und Intensität angeht. Und das hat natürlich inzwischen Folgen für die Landwirtschaft etwa. Braugerste in einigen Gebieten Nord- und Südmeerens ist kaum mehr anzubauen. Die Schifffahrt auf der Elbe und der Moldau ist streckenweise eingestellt. Es bedeutet vor allem Stress für die Wälder. Die Fichtenwälder sind so stark vom Borkenkäfer befallen wie noch nie. Und es besteht die Gefahr, dass große Teile dieser Wälder auf Dauer verschwinden. Die Waldpächter geraten dadurch in Schwierigkeiten. Die wollen mit dem Holz Geld verdienen, aber der massive Einschlag wegen des Borkenkäfers führt eben auch dazu, dass die Preise verfallen sind.
Also viele Parallelen zur Situation in Deutschland. In Deutschland hat die Dürre 2018 und auch 2019 mit dazu geführt, dass in der Bevölkerung das Thema Klimawandel und Klimaschutz einen hohen Stellenwert bekommen hat. Können Sie eine ähnliche Entwicklung auch in Tschechien beobachten?
Also es hat natürlich auch hier immer Leute gegeben, Wissenschaftler, Umweltverbände, die Klima- und Umweltschutz thematisiert haben, auch die Grünen als Partei, aber die sind hier politisch bedeutungslos. Was damit zu tun hat, dass es hier eben einen früheren Präsidenten gibt, Václav Klaus, der ganze Bücher darüber geschrieben hat, um zu beweisen, dass die These vom Klimawandel eigentlich Unfug ist. Dem haben sich dann aus Bequemlichkeit auch viele angeschlossen. Die Kernthese, naja, trockene Jahre gab es ja immer mal, das richtet die Natur dann von alleine. Und für den jetzigen Präsident Miloš Zeman, da waren die Grünen ja geradezu Lieblingsfeinde. Also das Bewusstsein in der Mehrheit der Bevölkerung für das Problem war eigentlich, sagen wir, nicht vorhanden oder unterentwickelt. Die hatten andere Sorgen, nämlich wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Und entsprechend halbherzig haben dann auch die Regierungen agiert. Und das scheint sich jetzt langsam zu ändern.
Sie sprechen von der tschechischen Regierung. Die Regierung galt in der Vergangenheit, Sie haben es gesagt, bei Klimaschutzdebatten zum Beispiel auf EU-Ebene ja als nicht besonders ambitioniert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hat sich das nun geändert und wie hat sich das geändert? Welche konkreten Maßnahmen könnte die Regierung anpacken?
Also es ist jetzt eben für alle sichtbar und der Umweltminister Richard Brabec und sein Kabinettskollege Thoman, die haben letzte Woche im Grunde alarmiert und haben gesagt, also so schlimm war es noch nie. Auch Ministerpräsident Babiš hat sich inzwischen für Klimaschutz langsam erwärmt, wenn man das so sagen kann. Er hat allerdings große Zweifel am Zeitplan, den hält er für unrealistisch. Und es steht auch immer unter dem Vorbehalt, dass es, was immer man macht, die wirtschaftliche Entwicklung von Industrie und Wirtschaft nicht stören kann. Die Regierung hat, schon die letzte Regierung hat Programme gestartet, Zuschüsse für Hausbesitzer, die Regenwasser sammeln. Jetzt gibt es neue Überlegungen von Experten, neue Brunnen bohren, was natürlich schwierig ist, weil der Grundwasserspiegel jetzt sehr, sehr niedrig ist. Es geht um die Frage von Rückhaltebecken und neuen Staustufen, die das Oberflächenwasser festhalten sollen. Die Flüsse sollen renaturiert werden. Also gewissermaßen eine gewisse grüne Programmatik, aber eben auch recht spät. Dazu die Aufforderung an die Landwirtschaft, nachhaltiger zu wirtschaften, mit bodenschonenden Methoden, kleinere Flächen, mehr Artenvielfalt, alles das, was wir aus anderen Debatten in anderen Ländern kennen. Das stößt sich allerdings dann auch mit den Interessen der Agrarkonzerne, solche wie Agrofert, das ist das Unternehmen, das ja dem Premierminister Babiš gehört, die leben von der großflächigen industriellen Landwirtschaft und da wird sich wohl am wenigsten schnell etwas ändern.
Einschätzungen waren das von unserem Tschechien-Korrespondenten Peter Lange. Besten Dank nach Prag. Die EU gehört zu den Lieblingsgegnern des italienischen Innenministers. Doch beim Streit über die Schnellzugverbindung zwischen dem französischen Lyon und Italiens Wirtschaftsmetropole Turin stand Matteo Salvini aus Brüsseler Perspektive auf der richtigen Seite und nicht sein bisheriger Koalitionspartner von den Fünf Sternen. Die Fünf Sterne hatten in der vergangenen Woche im italienischen Parlament gegen den Weiterbau der vor fast 20 Jahren zwischen Frankreich und Italien vereinbarten Ost-West-Verbindung gestimmt und damit Salvini den letzten Grund für das Aufkündigen der Koalition geliefert. Die in Italien als TAF bekannte Strecke soll die Transport- und Reisezeiten für Waren und Personen von Portugal, Spanien und Frankreich nach Italien und dann weiter nach Südosteuropa drastisch reduzieren. Es ist aber nicht dieses europäische Zusammenwachsen, das Salvini zum Verfechter der Schnellstrecke werden ließ. Sein nüchternes Kalkül, ein Baustopp wäre für Italien deutlich teurer als der Weiterbau. Die Fünf Sterne dagegen sehen das anders. Sie halten das Projekt für verkehrspolitisch überflüssig und ökologisch fragwürdig. Wie auch viele Anwohner im betroffenen Susatal, die gegen das Bauprojekt protestieren. Karl Hoffmann hat sie vor einiger Zeit getroffen.
In der barocken Kirche Maria Assunta mit dem Turm aus dem 12. Jahrhundert findet eine Totenmesse statt. Die Glocken läuten Trauer. Ihre Schläge dringen durch die geschlossenen Fenster der Wohnung von Nicoletta Dosio, die über einer Osteria liegt. Einem Gasthaus, das sie zusammen mit ihrem Mann betreibt. Davor hängen sichtbar Fahnen und Spruchbänder. No TAF, der Slogan der Gegner des Hochgeschwindigkeitszuges. Eine rote Fahne der einst mächtigen kommunistischen Partei Italiens. Dunkelrot sind auch die Haare von Nicoletta Dosio, einer kleinen und energischen Signora, die in ihrem alten Polstersessel beinahe verschwindet. In Nicolettas Weltbild strömen viele Werte zusammen. Der Schutz der Umwelt, Menschenrechte, Freiheit, Mitbestimmung, der Kampf gegen Lobbygruppen und die Unterdrückung der Armen. Der geplante Hochgeschwindigkeitszug stellte für sie von Anfang an einen Affront gegen all diese Werte dar, angefangen bei den Kosten.
Sowohl der italienische wie auch der französische Rechnungshof haben sich gegen das Projekt ausgesprochen und erklärt, es sei viel zu teuer. Und trotzdem haben die Parlamente der beiden Länder dafür gestimmt.
Milliarden Euro würden da ausgegeben, die anderswo fehlten, angefangen just bei der italienischen Eisenbahn. Betroffen sind vor allem die vielen Pendler und Bewohner in ländlichen Gegenden.
Wie viele Züge in Italien fahren immer noch auf einspurigen Linien? Mehr als die Hälfte des Streckennetzes ist nicht elektrifiziert. Über den geplanten Schnellzug könnte man vielleicht diskutieren, wenn er wenigstens einen bestimmten Nutzen hätte, auch wenn ich persönlich ihn nicht sehe. Aber sein einziger Zweck ist, ihn zu bauen, um des Bauens willen, ohne ihn in absehbarer Zeit zu vollenden. Je länger der Bau dauert, umso mehr wird daran verdient. Denn man muss ja alles am Laufen halten, absichern. Und das sind alles ausschließlich unsere Steuergelder.
Seit im Susa-Tal der Kampf gegen die Zugtrasse geführt wird, habe es keine echte inhaltliche Auseinandersetzung zwischen Staat und Bewohnern gegeben, sondern nur den ungleichen Kampf zwischen meist unbescholtenen Bürgern wie Nicoletta Dosio und abkommandierten Polizei- und Militäreinheiten, die mit Gewalt die lästigen Demonstrationen an den Baustellen zu verhindern versuchten.
Sie haben uns bei der Demo fotografiert. Ein Jahr später kam plötzlich die Polizei und machte eine Hausdurchsuchung. Nicht etwa, weil uns ein Gericht verurteilt hätte, nein. Das waren sogenannte Vorbeugemaßnahmen, die der Polizeichef ergreifen kann gegen mutmaßlich gefährliche Personen. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. Wir waren alles ältere Herrschaften, um die 70 Jahre alt, einer sogar 78. Von wegen gefährlich.
Nicoletta, gerade 71 Jahre alt geworden, pensionierte Gymnasiallehrerin für Latein und Griechisch, ein Leben lang geachtet und vorbildlich gesetzestreu, riss der Geduldsfaden. Stattdessen machte sie sich demonstrativ mit anderen betroffenen Altersgenossen auf eine landesweite Werbetour gegen den Bau der Bahnstrecke und erntete enormen Zuspruch. Einmal wurde sie verhaftet, aber dann sehr schnell wieder freigelassen, als der Fall durch die Presse ging. Nicoletta sagt, man habe verhindern wollen, dass sie zur Märtyrerin würde. Eine schwere Zeit sei das trotzdem gewesen.
Man muss das Gefühl der Niederlage bekämpfen. Denn wenn man es verinnerlicht, glaubt man nicht mehr daran, etwas ändern zu können.
Die Parlamentsabstimmung über den Weiterbau einer Schnellzugverbindung hat in Italien die Regierungskoalition in der vergangenen Woche gesprengt. Ob der Innenminister Salvini damit die gewünschten Neuwahlen erreichen kann, ist allerdings fraglich. Heute beraten die Spitzen der Senatsfraktionen über das weitere Vorgehen. Das war eine Reportage über die Proteste gegen die Bahnstrecke von Karl Hoffmann. Die Analogien zum Brexit mögen auf der Hand liegen, aber dass Großbritannien als erstes und einziges Land auf der Welt ein Ministerium für Einsamkeit unterhält, hat mit dem Austritt aus der Europäischen Union und dem politischen Rückzug der Insel aus Europa nichts zu tun. Einsamkeit ist in unserer Zeit ein grenzübergreifendes Problem. Manche Fachleute gehen mittlerweile sogar so weit, von einer Epidemie der Einsamkeit in westlichen Staaten zu sprechen. Wir werden die Formen der Einsamkeit in dieser Woche in den unterschiedlichsten Facetten beleuchten. Den Anfang macht heute die politische Ebene. Und da gibt es dann doch eine Analogie zum Brexit. Denn der Start der neuen Einsamkeitsministerin war nicht ganz reibungslos. Martin Hahn über eine Politikerin, die sich kümmert.
Es riecht nach Popcorn. Ein großer TV-Bildschirm zeigt den Trailer des neuen Godzilla-Films. Aus den Lautsprechern tönt Filmmusik. Normalerweise finden in dem Kino am Leicester Square Filmpremieren statt. Aber die Tory-Politikerin Mims Davis ist nicht hier, um sich unterhalten zu lassen.
I'm the Member of Parliament for the Eastleigh constituency, of the Minister for Sport and Civil Society and the Minister for Loneliness.
Als Großbritanniens Ministerin für Einsamkeit gibt Mims Davis den Startschuss für eine einwöchige Kampagne. Let's talk loneliness. Lasst uns über Einsamkeit reden. Experten, Aktivisten und soziale Organisationen begleiten die Kampagne.
Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, manchmal passieren Dinge im Leben, die dir das Gefühl geben, allein zu sein. Und es ist okay, das auch auszusprechen. Wir wollen den Menschen die Kraft geben, zu sagen, ich fühle mich gerade nicht gut und ich muss etwas ändern.
Dass auch Großbritannien sich verändern muss, erkannte die britische Regierung Anfang 2018. Damals wurde der Posten der Einsamkeitsministerin eingeführt. Studien zeigten, ganze 9 Millionen Briten fühlen sich einsam. Aber kann die Politik daran etwas ändern?
Well, we can absolutely make sure that our communities are stronger. We use everything through central government working with local communities not to make it worse.
Die Gemeinden will Davis stärken und sicherstellen, dass die Politik der Regierung in London die Sache nicht noch schlimmer macht. Dafür setzt sich die Ministerin mit Verantwortlichen aus anderen Bereichen zusammen, Bereichen wie Gemeindewesen, Wohnungsbau und Verkehr.
So sitzen alle mit am Tisch und stellen sicher, dass zukünftige politische Entscheidungen Einsamkeit nicht erhöhen oder die Bewältigung des Problems erschweren.
Schließt eine Gemeinde Jugendclubs oder hebt die Preise für den Nahverkehr an, würde das Einsamkeit befördern. Entscheidungen mit solchen Konsequenzen sollen im Voraus erkannt und verhindert werden. Schon jetzt stellt die Londoner Regierung 20 Millionen Pfund zur Verfügung. Das Geld geht an über 120 Projekte im ganzen Land, deren Ziel es ist, Einsamkeit zu lindern. Es geht nach draußen. Mims Davis und Entourage lassen sich unter einem Bildschirm vor dem Kino fotografieren. Über den Köpfen von Touristen und Straßenmusikern bewirbt der riesige Screen die neue Kampagne. Eine Frau ist allerdings nicht auf dem Foto, Jo Cox, ohne die es weder die Kampagne noch den Ministerposten gäbe.
Ich glaube, es ist fair zu sagen, wenn Jo diese Arbeit nicht begonnen hätte, wäre es nicht möglich gewesen, all das so schnell umzusetzen. Die politische Strategie, die Einsamkeitsministerin.
Catherine Anderson erinnert an die Politikerin Jo Cox, die 2016 von einem Rechtsradikalen erstochen wurde. Anderson leitet heute die Jo Cox Foundation. Die Organisation macht da weiter, wo die Labour-Abgeordnete aufgehört hat.
Sie wollte Einsamkeit thematisieren, war dabei, eine Mini-Kommission aufzustellen, gemeinsam mit einem Kollegen der Konservativen. Sie hatte das Gefühl, dass Einsamkeit in Großbritannien das Ausmaß einer Epidemie erreicht hat. Daran arbeitete sie gerade, als sie ermordet wurde.
And she was in the middle of doing this work when she was murdered.
Danach stellten Anderson und ihre Kollegen gemeinsam mit vielen anderen Organisationen eine Einsamkeitskommission zusammen. Sie empfahlen der Regierung eine landesweite Strategie, ein Budget, ressortübergreifendes Arbeiten und eine Ministerin, die all das koordiniert.
And we achieved all of that.
Alles habe man erreicht, sagt Anderson. Und nun?
Am wichtigsten ist es, dass das Thema auf der Tagesordnung bleibt. Aber es wird natürlich auch immer um Ressourcen, Geld und Kapazitäten gehen.
Denn Einsamkeit ist politisch schwer greifbar.
It's an economic issue, it's a health issue, it's a education issue.
Wirtschaft, Gesundheit, Bildung. Auch Ministerin Davis weiß, wie komplex das Thema ist, unter anderem, weil man den Erfolg der Maßnahmen schwer messen kann.
Aber wenn wir die Sache jetzt nicht angehen und als Herausforderung für das öffentliche Gesundheitssystem begreifen, wird es zu spät sein. Und der NHS muss die Scherben zusammenkehren. Seelische Gesundheit wird zum Problem werden.
Unter der neuen Regierung von Boris Johnson wurde Mims Davis mittlerweile einem neuen Ressort zugeteilt. Um das Thema Einsamkeit wird sich nun Baronin Diana Baron kümmern. Auch die Politikerin mit Adelstitel wird merken, dass es keine einfache Lösung gibt. Gegen Einsamkeit gibt es keine Pille. Aber wie die Tafel am Leicester Square verkündet, Einsamkeit ist menschlich. Es ist Zeit, darüber zu reden.
Die politische Vermessung der Einsamkeit in Großbritannien durch die Regierung, das war eine Reportage von Martin Hahn. Morgen geht es dann um die Frage, was Architektur mit Einsamkeit zu tun hat. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.